In dieser zweiten Folge zum Thema Reinkarnation sprechen wir mit Parvati über die Forschungsarbeit von Dr. Brian Weiss und über ihre eigenen biografischen Erfahrungen. Außerdem sprechen wir darüber, welche Erfahrungen Menschen aus unserem unmittelbaren Umfeld mit dem Thema Reinkarnation machen. Und wir werden die Frage beantworten, was die abrahamischen Religionen, also Judentum, das Christentum und der Islam zum Thema Wiedergeburt sagen. Dabei möchte ich anfangen mit einem kurzen Recap zum ersten Teil, wo wir darüber gesprochen haben, wie das Konzept von Wiedergeburt weltweit, also auf allen Kontinenten der Erde, in allen antiken und indigenen Zivilisationen oder Traditionen fest verankert war. Und dann haben wir uns mit der Vedanta-Philosophie auseinandergesetzt und das Menschenbild und die kosmologische Vorstellung hinter Reinkarnation angeschaut. Ja, wobei der Mensch als unbegrenztes und unendliches Bewusstsein definiert wird, ja, der eben nicht nur einen sichtbaren physischen Körper besitzt, sondern auch einen feinstofflichen, den sogenannten Astralkörper, wo unsere Gefühle, Gedanken, unser Energieempfinden und unser Erkenntnisvermögen etc. verortet werden. Und im Traumzustand oder bei außerkörperlichen Erfahrungen, wie zum Beispiel bei Astralreisen oder Nahtoderfahrungen, können wir diesen Astralkörper eben auch wahrnehmen. Und als drittes gibt es eben noch den Karana Sharira oder den Kausalkörper, den ich letztes Mal nicht erwähnt habe. Dem werden unsere Karmas zugeordnet, also wobei Karma Kausalität bedeutet und gleichzeitig bedeutet Karma aber auch Handeln, also jegliche Form von Handeln, geistiges Handeln, emotionales Handeln und physisches Handeln. Und diesen Kausalkörper erfahren wir in der Regel im Tiefschlafzustand, wo wir völlig ruhen, wo wir nichts tun, nichts denken, nichts empfinden, alles ruht, ja. Wir sind einfach nur da, wir existieren einfach nur und sind somit dann das reine Sein oder eben das unsterbliche Selbst. Und wenn wir reinkarnieren, dann sind alle Eindrücke und Tendenzen aus unseren vergangenen Leben in diesem Kausalkörper, wie eine Art Software, mit der wir dann in einen neuen physischen Körper übergehen. Ja, dabei ist die kosmologische Auffassung, dass das Universum von unparteiischen Gesetzen bestimmt wird, wie zum Beispiel dem Gesetz des Karma. Ja? Und alles existiert in zwei Bereichen, also in der absoluten und in der relativen Realität, wobei diese keine physischen Orte sind, sondern unterschiedliche Bewusstseinszustände. Denn als Seele sind wir ja unendliches Bewusstsein und als Bewusstsein projizieren wir letztendlich verschiedene Leben in unterschiedlichen physischen Körpern, bis wir unser Karma hier auf Erden bzw. in der relativen Realität abgeschlossen haben. Und dann gehen wir sozusagen in die absolute Realität über. Okay? Und aus wissenschaftlicher Perspektive haben wir uns angeschaut, was die Forschung zum Thema Reinkarnation sagt und Dr. Ian Stevensons Forschungsarbeit vorgestellt. Und das könnt ihr euch dann alles in der ersten, also im ersten Teil der Reinkarnationsfolge anhören. Und in diesem zweiten Teil knüpfen wir direkt an der Stelle an, wo wir im ersten Teil aufgehört haben und sprechen mit Parvati. Ja, hallo Parvati, danke, dass du da bist. Heute, ja, bist du wieder mit dabei, weil du deine Expertise zum Thema Reinkarnation teilen möchtest mit uns, denn du hast selbst intensiv dich mit diesem Thema beschäftigt und außerdem bist du selbst Ärztin, hast da auch Rückführungsmethoden erlernt bzw. dich in diesem Gebiet weitergebildet und du hast auch biografische Erfahrungen zu diesem Thema. Und heute erzählst du uns etwas über Dr. Brian Weiss und seine Forschungsarbeit zu dem Thema Reinkarnation.
Ja, vielen Dank, dass ich heute wieder mit dabei sein darf. Das freut mich sehr. Ja, genau. Dr. Brian Weiss hat für mich persönlich auch eine sehr große Bedeutung. Das ist ein amerikanischer, also sehr bekannter amerikanischer Psychiater und auch ein Hypnotherapeut. hat von seiner Karriere her auch sehr viel erreicht, hat an vielen renommierten Unis seine Graduation erhalten, also unter anderem an der Columbia University, an der Yale University und war auch dann Head of the Department der Psychiatrie im Mount Sinai Medical Center in Miami. Und genau, hat sich mit den üblichen Formen der Psychotherapie beschäftigt, bis er dann seinen Wandel quasi erlebt hat oder genau dieses große Ereignis in seinem Leben. Im Prinzip fing alles mit einer Patientin an, bekannt durch seine ganzen Bücher, die er geschrieben hat, auch als Patientin namens Catherine, die er 1980 im Prinzip getroffen hat. Und ursprünglich hat Catherine ihn eigentlich aufgesucht, weil sie ganz viel zu tun hatte mit Ängsten, mit Phobien, Panikattacken, Depressionen. Also da war eine ganze Latte an Diagnosen, die er im Prinzip als Psychiater eben behandeln sollte. Er wurde ihr dann quasi empfohlen von einer Bekannten. Und genau, dann hat sie ihn aufgesucht. Und er hat sie dann ja mit den normalen, konventionellen Therapien erstmal behandelt. Es war ein bisschen schwierig, weil sie halt sehr viele Diagnosen hatte, wie man jetzt sieht. Und er konnte sie halt nicht in diesen typischen Methoden mit zum Beispiel oraler Medikation, zum Beispiel Antidepressiva oder ähnliches therapieren, weil sie auch eine chronische Erstickungsangst zum Beispiel hatte. Daher war er auch in seiner Therapieform so ein bisschen eingeschränkt. Ja, war auch so ein bisschen hilflos am Anfang. Und dann hat er sie nach langem Reden mit ihr, hat er dann mit ihr im Einverständnis dann doch beschlossen, vielleicht die Hypnotherapie auszuprobieren. In diesem Falle war das eher so eine Art Rückführung in die Kindheit gedacht, die man ja lange Zeit in der Psychiatrie auch angewandt hat, um Kindheitstraumata oder ähnliches zu verfolgen. Er hat auch am Anfang einige Traumata in der Kindheit gefunden, also zum Beispiel, also was ihre Erstickungsangst zum Beispiel erklären könnte. Also als Kind konnte sie sich dann erinnern, dass sie zum Beispiel ins Wasser geschubst wurde, dann unter Wasser gegangen ist und dann diese Erstickungsangst erlebt hat. Anderer Fall war zum Beispiel eine Gasmaske beim Zahnarzt, ne, dass sie da, wenn er diese Maske aufgesetzt hat, dass sie da diese enorme Angst verspürt hat. Und das kam dann in dieser Hypnose vor. Genau, und Dr. Brian Weiss hatte dann initial erstmal gedacht, diese Erinnerung an diese Kindheitstraumata würde dann eine Besserung der jetzigen Symptome verursachen. Und aber hat im Verlauf dann gesehen, es gab bei ihr tatsächlich überhaupt keine Besserung. Und er war dann natürlich auch erstmal total irritiert, weil er gedacht hat, so okay, es hilft überhaupt nichts. Hat aber dann sich einfach selbst erklärt, okay, es müssten wahrscheinlich noch mehr Traumata versteckt sein in ihr. Und unter Hypnose geht er ja in dem Sinne vor, also er gibt ihr ja im Prinzip diesen Zeitrahmen vor. Er sagt dann, geh zurück zur Kindheit, wo diese Beschwerden anfingen. Also damit hat er das ja im Prinzip limitiert. Und er hat dann in einer Hypnose sich gedacht, dass er dann diese Limitierung der Zeit einfach aufhebt. Und dann hatte er eben nicht gesagt, geh zur Kindheit zurück, sondern einfach nur, geh zu dem Zeitpunkt zurück, als die Symptome anfingen. Und ja, dann war er selber überrascht, weil statt in die Kindheit zu gehen, erzählte diese Patientin dann plötzlich von einem Leben vor 4000 Jahren irgendwo im Nahen Osten. Und sie konnte sich an Fragmente erinnern aus einer Erinnerung ihres damaligen Lebens, als sie mit ihrem Baby ertrunken ist, also ihrem Kind. Und war so einer der Erzählungen. Brian Weiss wusste selber nicht, was er damit anfangen sollte zu dem Zeitpunkt. Er war auch etwas geschockt. Und im Anschluss hat sie auch In-Between-State erreicht. Also das konnte sie auch wiedergeben, wo sie dann quasi zwischen diesen verschiedenen Leben war. Und sie konnte es auch im Prinzip so wiedergeben, wie man es eigentlich aus so Forschungen wie, also bekannte Forscher der Near-Death-Experience, zum Beispiel Dr. Raymond Moody oder auch Frau Dr. Elizabeth Kübler-Ross, also die sind sehr bekannt. Und sie hat es im Prinzip genauso dargestellt, wie man es aus deren Forschungen kennt. Und das war für den Brian Weiss natürlich auch etwas, es war schon sehr interessant. Nichtsdestotrotz war er sehr skeptisch, so wie er ist. Er ist ja ein Psychiater, ein Arzt und hat auch selber gesagt, da er ja der Wissenschaft unterliegt, ist er in solchen Dingen sehr skeptisch gewesen. Und hat erst initial gedacht, das müssten irgendwelche Träume oder auch Fantasien von ihr sein. Aber was er beobachtet hat, ist tatsächlich, dass ihre Symptome, also gerade ihre Erstickungsangst, die Symptome zur Erstickungsangst oder auch einige Phobien dann plötzlich besser wurden. Also innerhalb von einigen Sessions, also das sind ja nur innerhalb von wenigen Wochen, war sie plötzlich in gewissen Dingen geheilt. Also sie hatte überhaupt keine Ängste mehr, sie hatte keine Erstickungsangst mehr und das alles ohne Medikamente. Genau, und dann fing Dr. Brian Weiss dann doch langsam daran zu glauben, also hat schon gedacht, dass das vielleicht, dass da vielleicht doch irgendwie mehr dran sein könnte. Wie es dann, also wie es zu einem Wandel in seinem eigenen Leben kam, war eigentlich, als Catherine wieder unter tiefer Hypnose war, war sie wieder so in between Lifetimes. Und plötzlich erzählte Catherine in dieser tiefen Hypnose dann über Brian Weiss selber, also über seine eigene Familie. Und das waren Dinge, die diese Patientin einfach nicht wissen konnte. Also zum Beispiel über seinen verstorbenen Sohn. Er hat leider seinen Erstgeborenen verloren, als er nur 23 Tage alt war. Oder auch von seinem Vater, der eigentlich auch schon verstorben war, bevor er diese Patientin kannte. Also das sind auch Informationen gewesen, die sie halt auch nirgendwo hätte lesen können. Die waren einfach nicht bekannt. Und die hat die Catherine dann plötzlich in dieser Hypnosesitzung dann erzählt. Genau. Ja, und das hat Brian Weiss dann doch sehr animiert, weil das konnte er sich natürlich jetzt gar nicht mehr erklären, auch aus einer wissenschaftlichen Ansicht überhaupt nicht mehr. Und das hat Brian Weiss natürlich auch dazu getriggert, dass er jetzt richtig angefangen hatte zu forschen und hat sich dann ja sehr stark damit auseinandergesetzt. Er wusste, also hat von Dr. Ian Stevenson zum Beispiel mitbekommen, der ja also auch bekannterweise diese ganzen Past Lives von Kindern studiert hatte, hat sich da ganz viel eingelesen, hat auch ganz viele Parallelen gefunden. Ja, und so fing im Prinzip die Reise für Dr. Brian Weiss damit an. Er hat natürlich ja bis heute Tausende von Patienten zurückführen können, auch sehr erfolgreich, hat mehrere Bücher dazu geschrieben und da gibt's ganz viele ja interessante Dinge auch, die er von dieser Rückführung dann erzählen konnte. Im Prinzip ja hat Brian Weiss durch seine ganzen Fälle, also seine ganzen Patienten, die ja im Nachhinein dann auch alle zu ihm gekommen sind, natürlich immens viel Erfahrung und immens viele Cases auch gesammelt, die er auch in seinen Büchern vorstellt. Was auch interessant war, auch in Bezug auf Dr. Ian Stevenson, waren auch viele Parallelen, die er auch durch seine Cases im Prinzip beweisen konnte. Zum Beispiel auch Xenoglossie, also dass man unter einer Hypnose fähig ist, eine Sprache zu sprechen, die man in diesem Leben zum Beispiel gar nicht kann oder auch nicht erlernt hat. Und in der Hypnose dann plötzlich, ja, ich sag jetzt mal, fließend Italienisch oder fließend Spanisch spricht, obwohl man mit dieser Kultur oder mit dieser Sprache in diesem Leben nichts zu tun hatte. Da hatte Brian Weiss auch einige Cases selber. Ein bekannter Case war von einer chinesischen Frau, die er hypnotisieren sollte und sie wollte auch eine Past Life Regression erfahren und sie hatte einen Übersetzer dabei und mitten in der Past Life Regression hat sich diese chinesische Frau an ein Leben im alten England erinnert und ja, plötzlich hat sie aber Brian Weiss auch verstanden und konnte auch plötzlich auf Englisch reden und der Übersetzer hat aber weiter übersetzt, ihm war das gar nicht so richtig bewusst und bis der Brian Weiss ihn angeguckt hat, gesagt hat, ja, ich habe das schon verstanden und dann ist dem Übersetzer auch alles aus dem Gesicht gefallen, weil ja, er das auch mit erleben durfte, diese Xenoglossie. Und ja, was auch interessant war, war, dass Brian Weiss auch viele Kinder hatte als Patienten, die sich eben auch an ihre Past Lives erinnern konnten. Er sagt auch gerade bis zu einem Alter, ich glaube, das ist auch ähnlich wie bei Dr. Ian Stevenson, bis zu einem Alter von 5 bis 7 Jahren sind die Kinder meistens noch fähig, sich an letzte Leben zu erinnern. Das ist auch immer sehr interessant, weil wenn ein Kind dann plötzlich von irgendeiner anderen Zeit erzählt oder von irgendeiner anderen Familie, von einer anderen Mutter, von einem anderen Vater, dann sollte man immer hellhörig werden, weil das sind oft noch Fragmente, an die sich das Kind noch erinnern kann. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, ein sehr spannendes Gebiet. Ja, durch so Leute wie Dr. Brian Weiss sind wir natürlich da auch sehr dankbar, dass sie da weiter geforscht haben und zu diesen ganzen Erkenntnissen gekommen sind. Ja, was Brian Weiss selber empfiehlt, auch sich auf Past Life Regressions im Prinzip vorzubereiten, sind natürlich auch Meditationen, dass man auch ja, langsam lernt, den Körper in diese tiefe Trance zu bringen, was auch nicht sehr einfach ist, weil dazu muss man sich ja auch wirklich relaxieren können. Was er auch empfiehlt, ist zum Beispiel auch ein Traumtagebuch zu führen, weil diese Informationen aus vergangenen Leben, also kommen nicht durch Past Life Regressions ans Tageslicht, sondern können auch mal in Träume vorkommen. Also es kann sein, dass man in Träumen plötzlich von verschiedenen Orten träumt, die einem sehr bekannt vorkommen, ohne dass man jemals da gewesen ist. Oder ein immer wiederkehrendes Motiv. Also wenn man dann irgendwann mal so sein Traumtagebuch mal durchliest, dann hat man auch immer wieder ja neue Erkenntnisse dazu. Und ja, gepaart mit der Past Life Regression sollte das eigentlich auch dazu führen, dass man zum Beispiel auch ja schneller in so eine tiefe Trance gelangen kann. Ja, das sind ideale Vorbereitungen dazu. Das sind auch so die Methoden, die er selber angewandt hat. Also es ist natürlich nicht immer einfach, wie bei Catherine. Catherine konnte das sehr gut. Das war eine, ja, im Prinzip Patientin, die sich sehr einfach in die tiefe Trance hat versetzen lassen. Und deswegen ging das auch ganz gut. Und deswegen war sie auch in der Lage, zum Beispiel diese In-Between-Lifetimes zu erfahren. Ja, genau. Also Catherine, durch ihre Fähigkeit, in diese tiefe Trance zu gelangen, war auch in der Lage, tatsächlich diese Nachrichten aus dieser Zwischenwelt zu erlangen. Also Zwischenwelt zwischen zwei Leben. Das heißt, ja, ob man das als Jenseits deklarieren möchte, auf jeden Fall nicht in dieser jetzt, in unserer Realität. Und ja, war dadurch auch in der Lage, eben durch von höheren Seelen gewisse Nachrichten auch an Brian Weiss zu vermitteln. Und so kam Brian Weiss ja auch an die Nachricht von, also die sie dann übermittelt bekommen hat, über seinen Sohn, über seinen Vater, der verstorben war bereits, eben Sachen, die Brian Weiss sich aus einem wissenschaftlichen Standpunkt nicht erklären konnte. Und das sind so Sachen, da kommt eben nicht jeder Mensch so schnell rein, also in so eine tiefe Trance, dass man eben auch Nachrichten aus dieser Zwischenwelt von höheren Seelen mitbekommt. Das war auch ein sehr interessantes Beispiel bei Catherine auf jeden Fall. Ja, und ja, regte eben auch bei Dr. Brian Weiss eben zur weiteren Forschung an. Also auch die Fälle, die jetzt zum Beispiel durch Catherine beschrieben wurde. Klar, Catherine hat natürlich auch viele Messages eben aus dem Jenseits bekommen, womit Brian Weiss eben auch zeigen konnte, das sind Dinge, die kann sie von keiner anderen Quelle wissen. Das kann nur von oben kommen. Aber es gab natürlich auch andere Patienten. Er nimmt ja auch generell jede Session im Prinzip auf, sodass die Patienten auch alles wissen, also generell auch nach einer Regression weiß man ja auch alles. Also die Seele ist ja dann auch zu diesem spezifischen Thema, also oder zu diesem Leben auch wach. Und einige Patienten haben selber nachgeforscht, haben zum Beispiel, sind zum Beispiel dann irgendwann nach Frankreich gereist, haben sich dann eben diese Teile der Welt auch angeschaut, wo sie mal gelebt haben sollten, haben dann auch in Geburtsregister nachgeschaut, konnten, weil es sind leider auch nicht alle, die sich an spezifische Namen erinnern können, aber es gibt viele, die zum Beispiel auch den Namen im vergangenen Leben wissen. Und solche Menschen können natürlich dann gut nachforschen. Die können dann natürlich schon ins Geburtsregister schauen, gab es in diesem Jahr diese Person, die da gelebt hat. Und ja, wenn man dann diese Nachforschung dann anstellt, dann findet man halt dann schon raus, dass es diese Person dann tatsächlich gab. Und ja, dann gab es einen anderen Case, da gibt es auch ein gesamtes Buch, was er geschrieben hat, Only Love is Real. Das ist auch sehr interessant gewesen, weil sich im Prinzip zwei Personen in seiner Praxis einfinden, die sich aus mehreren vergangenen Leben kennen und sich in diesem Leben dann wieder zusammenfinden. Und Brian Weiss ist im Prinzip derjenige, der beide therapiert und der aber als dritte Person im Prinzip merkt, dass diese beiden diese Verbindung haben. Aber die beiden kennen sich in diesem Leben eben noch nicht. Und ja, da war, stand er natürlich auch irgendwie unter diesem Druck, soll ich die jetzt bekannt machen oder ne, ist es richtig, da Schicksal zu spielen? Das sind ja auch einige Fragen, die man sich selbst stellen muss. Und das war für ihn natürlich dann auch sehr, ja, sehr spannend, weil er von der einen Person ein Leben erzählt bekommen hat und er konnte sich immer wieder an die Details erinnern, weil er es von der anderen Person natürlich schon gekannt hat. Und ja, so haben sich dann die zwei dann auch in diesem Leben durch Brian Weiss eben gefunden. Genau, da konnte man ja auch sehen, dass die erzählten Past Lives bei beiden Menschen, die aus verschiedenen Teilen der Welt kommen, identisch waren. Also das war ja dann auch irgendwie ein Beweis, dass das stimmen musste. Ne? Also die eine Person war eine Amerikanerin und die andere Person war aus Mexiko und beide haben identische Leben erzählt, also nur aus der anderen Perspektive. Und das war schon sehr spannend. Er sagt ja auch selber, also Dr. Brian Weiss sagt selber, es ist natürlich sehr schwer, ne, auch solche Dinge wissenschaftlich auch zu belegen. Das weiß er selber als Wissenschaftler ja auch sehr gut. Er hatte selber auch Probleme natürlich am Anfang. Ich meine, wir reden jetzt von 1980, das ist auch das Jahr, wo Catherine zu ihm gekommen ist. Das war jetzt natürlich auch jetzt nicht so eine Zeit, wo man sich viel mit diesem Thema beschäftigt hat. Er hat auch sehr, sehr viel ja, auch viel Kritik bekommen. Das ist jetzt auch keine gängige Methode in der Psychotherapie. Also Hypnose schon, aber Past Life Regression, dazu hat er sich ja weiterentwickelt. Und ja, es ist ja leider auch in der Schulmedizin ja nicht üblich, dass man mit solchen Methoden therapiert. Deswegen hatte er natürlich schon ja, sehr viel Mühe, dass quasi zu verbreiten oder ja, Leute dafür zu öffnen. Aber er sagt aus eigener Erfahrung, es war nicht einfach, weil man natürlich auch nicht als verrückt abgestempelt werden möchte. Das ist ja, so sieht man es ja oft in der Schulmedizin leider, dass das einfach Hokuspokus ist oder einfach, dass da keine wissenschaftlichen Ansätze gibt. Aber ja, Dr. Brian Weiss kommt ja selber aus dieser wissenschaftlichen oder schulmedizinisch geprägten Ansichtsweise. Und ja, für ihn war das ja auch schwer am Anfang, das Ganze zu begreifen. Oder er war ja auch sehr skeptisch dem Ganzen gegenüber. Also das hat auch etwas gedauert, bis er sich dazu geöffnet hat. Genau, aber letztendlich hat er gesagt, hat er insgesamt doch eher positive Resonanz gehabt als negative. Und wenn man sich dann natürlich mehr damit beschäftigt, merkt man auch, dass da doch mehr hintersteckt, als man glaubt.
Ja, ich glaube auch, dass die heutige Forschung da ja auch ein Stück weiter ist. Ne? Also es gibt ja die Nahtod-Erfahrungen, die sehr intensiv erforscht werden. Und ich habe letztens erst auf diesem Channel, The Other Side heißt der YouTube-Channel, ich glaube, die haben mittlerweile auch einen Podcast, da kam eine Wissenschaftlerin, die 30 Jahre zu Nahtoderfahrungen geforscht hat. Und es ist sehr spannend, was sie da auch zu sagt und ja, auch zu diesen Zwischenwelten und zu kulturellen Einflüssen, wie man das Jenseits oder auch die Vorstellung von dem Göttlichen und so weiter wahrnimmt. Also sehr, sehr spannend. Wenn ihr da Interesse habt, hört da gerne rein. Der Channel heißt The Other Side. Nun zu Dr. Brian Weiss. Er hatte ja auch, glaube ich, sich die Frage gestellt, was die abrahamischen Religionen zu dem Thema Reinkarnation sagen. Möchtest du uns dazu noch etwas erzählen, Parvati?
Ja, die Frage, die Brian Weiss oft gestellt wurde, ist, ob man denn an Reinkarnation glauben muss, damit das Ganze funktioniert. Da sagt Dr. Brian Weiss auch ganz klar, also eine Person muss nicht an Reinkarnation glauben, damit man eine Past-Life-Regression-Erfahrung erleben kann. Deswegen war es für ihn auch interessant, rauszufinden, ob sich zum Beispiel nur die alten Religionen sich mit sowas beschäftigt haben und die abrahamischen zum Beispiel, also wie die abrahamischen Religionen überhaupt dazu stehen. Da hat er natürlich auch seine eigene Nachforschung gemacht, weil er selber ist zum Beispiel ein Jude, der Dr. Brian Weiss, und für ihn war das dann natürlich auch noch interessant, wie steht das Judentum dazu, das Christentum, weil in der westlichen Welt sind das ja eben die abrahamischen Religionen und auch die Denkweise der Menschen so ein bisschen beeinflussen. Zum Beispiel, ja, aus Erfahrung weiß ich, zum Beispiel in Indien ist Brian Weiss ja sehr bekannt und wird auch, ja, sehr, sehr geschätzt. Und die Inder haben ja da auch nicht so dieses Problem, auch über diese Reinkarnation zu sprechen, weil das eben in unserer Tradition ja auch so beschrieben wird. Und deswegen war es für ihn interessant, ja, wie stehen die abrahamischen Religionen dazu? Und da hat er halt auch einiges Interessantes rausgefunden. Und zwar auch, dass, wie wir das heute nicht oder viele nicht wissen, dass in den abrahamischen Religionen Inkarnation oder Reinkarnation auch ein Teil war. Er hat herausgefunden, dass in der Sufi-Tradition des Islams zum Beispiel auch eine sehr schöne Tradition der Reinkarnation zu finden war. Und auch, dass im Judentum und auch im Christentum der Glaube an Reinkarnation tatsächlich sehr tief verwurzelt war. Also im Judentum existierte dieser Glaube an Reinkarnation, was die Juden auch als Gilgul bezeichnet haben, schon tausende von Jahren. Aber so circa 1850 fand so eine Modernisierung statt und damals hatte man sich dann von alten Denkweisen verabschiedet, weil man mehr von dem wissenschaftlich geprägten Westen akzeptiert werden wollte. Er sagt, in der orthodoxen Community bestünde dieser Glaube bis heute noch. Und auch die Kabbala hat ganz viele Referenzen zur Reinkarnation. Dr. Brian Weiss verweist da zum Beispiel auch auf Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, der in seinem Buch The Way of God zum Beispiel auch über Reinkarnation spricht, also auch darüber, dass eine Seele mehrfach in verschiedenen Zeiten in verschiedene Körper reinkarnieren kann. Ja, und als er dann über das Christentum nachgeforscht hat, hat er herausgefunden, dass die Referenzen zur Reinkarnation aus dem Neuen Testament tatsächlich gelöscht wurden. Und zwar durch den Kaiser Konstantin damals. Ja, anscheinend hat Kaiser Konstantin das Konzept der Reinkarnation als eine Drohung für die Stabilität seines Königreiches empfunden. Ja, und im 6. Jahrhundert wurde der Glaube an Reinkarnation auch dann als Ketzerei abgetan. Die Kirche hatte sich da scheinbar auch ähnlich bedroht gefühlt von dem Glauben an Reinkarnation, weil es den Gläubigern dann einfach zu viel Zeit ermöglichen würde, um die Erlösung zu finden. Also frühchristliche Kirchenväter oder auch Gnostiker und auch Kabbalisten haben eigentlich mit diesem Glauben an Reinkarnation, haben den Glauben fortgeführt, mussten dies aber natürlich dann irgendwann auch geheim halten, weil das durch die Kirche natürlich verheerende Folgen hatte, wenn man dies öffentlich kundgetan hätte. Ja, das kann man auch alles nochmal genauer nachlesen in eines seiner Bücher, Through Time into Healing. Da geht es im Prinzip darum, wie Past Life Regression Therapie den Körper, den Geist und die Seele im Prinzip heilen kann.
An dieser Stelle möchten wir auch gerne eine Warnung aussprechen, also bitte rennt jetzt nicht alle los und macht Hypnosen und Rückführungstherapien, um zu erfahren, wie euer vergangenes Leben war, denn es hat einen guten Grund, warum wir letztendlich vergessen, was im vergangenen Leben war, damit wir auch wirklich im Hier und Jetzt leben und nicht in der Vergangenheit. Und wie gesagt, erinnern sich ja nur die wenigsten Menschen an das vergangene Leben. Und wenn diese Menschen sich erinnern, dann ist es mit Trauma verbunden, dann ist es mit einem vorzeitigen oder frühzeitigen Tod verbunden. Und eben auch, es hat einen Grund, warum diese Menschen sich erinnern. Und für alle anderen ist es, glaube ich, nicht relevant für dieses Leben, was im letzten Leben passiert ist. Wichtig ist auch, dass die Gefahr darin besteht, dass wir, wenn wir so eine Rückführung einfach so machen, auch mit vergangenen traumatischen Erfahrungen in Verbindung kommen, ja, also diese erfahren. Und wir wissen nicht, wie wir damit in diesem Leben mit unserem aktuellen psychischen Zustand umgehen. Und das ist wirklich etwas, wo man sehr, sehr vorsichtig sein sollte und auch wirklich nicht losrennen sollte und einfach aus Spaß mal eine Rückführungstherapie machen sollte. Ja, und ich glaube, genau, das ist nochmal wichtig zu sagen an der Stelle und dass man das auch, wenn man das in irgendeiner Form vorhat, dann bei guten Therapeutinnen das zu machen, die eben auch Psychiater sind oder eben dafür speziell ausgebildet sind und dann auch mit den psychischen Folgen, die daraus entstehen können, die Patientin oder halt die Person betreuen können. Und ja, ohne diesen Hintergrund würde ich das niemandem raten. Und grundsätzlich, möchten da Parvati und ich da auch wirklich sagen, eher zu diesen Methoden greifen von Meditation, Tagebücher, Träume, also Traumanalyse und so weiter und weniger in so eine Hypnose oder Rückführungstherapie gehen, obwohl diese natürlich sehr safe sind. Aber wie gesagt, es hat einen Grund, warum wir uns nicht erinnern. Parvati, du hast ja auch selbst biografische Erfahrungen zum Thema Reinkarnation. Magst du uns da etwas drüber erzählen?
Ja, meine eigenen Erfahrungen sind auch, auch ganz interessant. Ich habe tatsächlich aus Kindheitserinnerungen, die scheinbar aus dem vergangenen Leben kommen. Ich kann mich halt noch ganz gut daran erinnern, da war ich ungefähr 5 oder 6 Jahre alt, zu einer Zeit, wo wir im Urlaub waren in Indien. Vielleicht hat dieser Urlaub in Indien das auch in mir getriggert. Ich weiß es nicht, so würde ich das zumindest selber erklären. Aber ich saß als Kind eben vorne bei uns im Hof und habe also eine ganz bekannte hinduistische priesterliche Tätigkeit quasi, Puja quasi durchgeführt in meinem Kopf, also in meiner Vorstellung zumindest. Und eigentlich weiß ich nicht, wo ich das sonst herhaben soll, weil, wie gesagt, meine Eltern oder meine Familie haben sich damit eigentlich nicht beschäftigt. Ich habe das auch von niemandem weitergegeben bekommen. Also sollte ich sowas eigentlich auch nicht wissen, weil sich in unserer Familie eben damit auch keiner auseinandersetzt. Deswegen frage ich mich halt auch, wie ich als 5-Jährige, die ja eigentlich gar nichts über Hinduismus weiß, wie ich mich dann plötzlich an sowas erinnern kann. Oder ich habe scheinbar irgendwie Träume, wo auch Mantras, wo ich Mantras aufsage, die ich in diesem Leben gar nicht kann, weil ich spreche selber auch kein Sanskrit. Und deswegen weiß ich auch nicht, wie ich plötzlich im Traum mich an eine Sprache erinnere, die ich eigentlich gar nicht spreche in diesem Leben. Und da bleiben natürlich immer so Fragmente hängen, wenn ich aufwache von gewissen Mantras, die ich dann irgendwie aufgezählt habe. Und wenn ich dann nachschaue, dann kriegt man das dann erst raus, was das ist. Also ich habe zum Beispiel auch erst später rausgefunden, diese Puja, die ich da als Kind durchgeführt habe, war scheinbar ein Ganapati-Homam. Das konnte ich mir dann irgendwann auf YouTube anschauen. Und da habe ich auch gesehen, dass ich das als Kind wohl selber so in meiner Fantasie quasi durchgeführt habe. Und ja, sowas kann man eben einfach nicht erklären. Also gehe ich davon auch aus, dass das wahrscheinlich eine von diesen Past-Life-Erinnerungen oder Fragmenten war, die da noch durchgeschimmert sind, ne, in meiner Kindheit. Ja, das war in meinem Fall insofern interessant, weil ich ja aus einer christlichen Familie komme. Und ja, wie gesagt, ich eigentlich über Sanatana Dharma, also was man heute als Hinduismus bezeichnet, eigentlich gar nichts wusste. Auch meine Eltern haben mir da eben nichts zu beigebracht. Auch weil ja ich hier aufgewachsen, also geboren und aufgewachsen und auch sozialisiert wurde. Und ja, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich zum Beispiel als Kind, als kleines Kind auch wusste, welche Götter hießen. Und meine Eltern mussten mich tatsächlich fragen. Also meine Eltern, die in Indien aufgewachsen sind, mussten mich, die hier in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, fragen, wie gewisse Götter heißen. Und das, ja, wie soll man sich sowas erklären? Wo soll ich so eine Information herhaben, ohne dass mir das irgendjemand beigebracht hat? Oder und das ist ja in einer christlichen Familie in Indien ausgeschlossen, dass man über hinduistische Götter erfährt. Also da, ich kann mich auch erinnern, dass ich auch immer, ja, trotzig reagiert habe oder wütend reagiert habe, wenn meine Eltern zum Beispiel die Gottheit falsch benannt haben oder so. Das hat mich schon irgendwie geärgert als Kind. Dann habe ich dann auch immer korrigieren müssen. Ja, das fand ich dann halt auch sehr, sehr seltsam. Also ich kann mir das auch nicht anders erklären. Ne? Vor allen Dingen, wenn man aus diesem christlichen Background kommt. Ja, also wie gesagt, meine frühesten Erinnerungen, das sind so, also was Sanatana Dharma betrifft, ja so mit 5, 6. Ich kann mich noch daran erinnern, dass zum Beispiel ein Pfarrer von uns in Indien, der selber Hindu ist, das auch beobachtet hat, wie ich als kleines Kind da immer von dem Hinduismus auch erzählt habe. Ich weiß auch, dass viele Außenstehende, also aus der Familie, also zum Beispiel meine Cousins, die in Indien leben, sich da auch öfters drüber lustig gemacht haben, weil die das eben nicht verstehen konnten, weil die sind ja alle in einer christlichen Familie aufgewachsen, auch christlich sozialisiert in Indien auch. Und ja, die fanden mich dann halt auch irgendwie komisch. Also die haben sich oft über mich lustig gemacht, weil die das auch einfach gar nicht verstehen konnten. Und dieser Fahrer von uns, der hat mir dann irgendwann so ein Bild geschenkt von einer indischen Gottheit. Und das Bild habe ich tatsächlich bis heute noch. Das war, glaube ich, auch das erste Bild, was ich selber dann besitzen konnte, weil das eben ja auch nicht so einfach ist, da einfach mal Bilder von unseren ganzen Devas oder Devis sich als kleines christliches Kind anzueignen. Und genau, das habe ich aber bis heute noch aufbewahrt. Ja, und meine Eltern waren aber da eigentlich sehr offen. Also die haben mir dann auch irgendwann, also meine ersten 3 Bilder von Shiva, von Saraswati gekauft. Und da hatte ich eigentlich eher weniger Probleme mit, aber halt habe das im Verlauf dann auch gemerkt, dass ich dann von Außenstehenden eher Kritik bekommen habe, die ja dann meine Liebe dazu gesehen haben und die das einfach nicht verstehen konnten und das auch dann als viel Götterei abgestempelt haben. Das ja ist dann auch als Kind schwierig gewesen, weil das ja eben aus der christlichen Sicht als Sünde betrachtet wird. Aber ich habe das auch nie so gesehen, auch als Kind schon nicht und auch als Jugendlicher nicht. Ich habe das auch immer wieder abgewehrt und habe auch immer wieder gesagt, dass das auch im Sanatana Dharma eben nicht so gesehen wird. Und auch das ohne Zugang eben zur hinduistischen Literatur oder auch, dass ich war zum Beispiel auch noch nie in einem Tempel, bis ich 26 Jahre alt war und konnte ja auch zum Beispiel Pujas oder so nie sehen. Ich konnte, deswegen, wie kann ich dann als 6-Jährige da sitzen und ein Puja nachahmen, was ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, weil ich noch nie in einem Tempel war und einfach keinen Zugang dazu hatte. Heutzutage ist es natürlich viel einfacher, weil man sich über das Internet natürlich über alles informieren kann, aber das war zur damaligen Zeit eben nicht möglich. Und deswegen erkläre ich mir das natürlich auch so als Fragment vielleicht aus einem vorherigen Leben, weil ich das sonst anders auch nicht erklären kann. Auch meine Familie kann sich das nicht anders erklären. Jeder in meiner Familie weiß tatsächlich, dass ich diese enorme Zuneigung habe und ja, von den engen Familienmitgliedern wird das natürlich auch akzeptiert, aber ja, man stößt dann immer wieder auf so Konfrontationen von Leuten also von außerhalb, die sich nicht damit beschäftigen, die auch wenig Wissen über Sanatana Dharma haben und das einfach als Hindu-Religion abstempeln und damit das ja von unserer Kultur auch komplett spalten wollen. Und ja, mit denen habe ich dann schon eher so ein paar Auseinandersetzungen darüber dann gehabt, weil die das nicht tolerieren oder weil die dem Ganzen gegenüber auch nicht tolerant waren. Genau, aber das ist so meine persönliche Erfahrung mit dem Ganzen.
Ja, danke dir fürs Teilen deiner ja, biografischen Erfahrung dazu. Kennst du eigentlich auch Beispiele aus deinem unmittelbaren Umfeld, wo Menschen sich vielleicht an vergangene Leben erinnern?
Aus meiner Umgebung, genau, kenne ich auch einige Beispiele, zum Beispiel von einer sehr renommierten Hypnotherapeutin aus Kerala, wo ich das dann auch selber mitbekommen habe. Sie hat auch eine junge Dame aus den USA hypnotisiert, die zwar auch also indischen Ursprung hat, aber die Sprache Malayalam eben nicht so gut beherrscht. Und ja, die sich dann während der Hypnose sich dann an ein Leben in Kerala erinnern konnte. Sie war eine Prinzessin aus einer adeligen Familie und sie hat plötzlich in der Hypnose dann ja so ein richtig höfisches, adeliges Malayalam gesprochen, was sie eigentlich in diesem Leben gar nicht kann. Sie beherrscht das überhaupt nicht und das war schon auch für diese Hypnotherapeutin war das schon ein Schock, weil sie das auch live miterlebt hat, wie jemand, der schlecht Malayalam spricht, plötzlich unter Hypnose dann ja auch gerade dieses typische adlige Malayalam sprechen konnte. Ja, und der zweite Fall war von einer jungen Frau, die auch eine Past Life Regression hatte und sie konnte sich an ein Leben im Zweiten Weltkrieg erinnern. Damals war sie eine Jüdin und ihr Partner war ja Mitglied in der NSDAP, aber scheinbar undercover, so wie es rauskam. Die beiden waren dann irgendwie auf der Flucht und wurden dann aber gefasst. Und ja, sie ist dann leider gefangen genommen worden. Und in diesem Leben sind tatsächlich beide auch wieder reinkarniert zusammen. Diesmal aber als Geschwister. Und ja, das hatte diese Frau dann eben so beschrieben, dass sie in diesem Leben eben nicht getrennt werden können. Und ja, das sind so ein paar Beispiele also die ich dann selber quasi mitverfolgen konnte.
Ja, ich kenne tatsächlich auch einen Fall aus meinem Umfeld. Und zwar hat meine Cousine aus Indien, als ich letztes Jahr in Indien war, mir erzählt, dass der Sohn ihres Cousins sich an ein vergangenes Leben erinnert hat, als er so ungefähr 3 Jahre alt war, also kurz bevor er 3 Jahre alt war, glaube ich, hat er ständig ein und dieselbe Geschichte erzählt, und zwar, dass er also der kannte noch den Namen des Ortes, wo er früher gewohnt hat, und hat immer den Namen gesagt und hat gesagt, ich lebe eigentlich dort, ich habe Großeltern, die haben mich aufgezogen, da ich keine Eltern habe, da meine Eltern verstorben sind. Und ich hatte auch eine Freundin, und er hat wohl in einer Fabrik gearbeitet, die eben bei einem Brand ja komplett zerstört wurde. Und dabei sei wohl er, also seien er und die Großeltern verstorben in diesem Brand. Und dann hat er gesagt, ja, und die Oma hier hat gebetet, dass meine Eltern hier ein Kind haben sollen. Dann bin ich einfach hier rübergekommen und bin als hier euer Sohn geboren. Und diese Geschichte hat er wohl immer wieder erzählt. Außerdem konnte das Kind eben in dem Alter von 3 Jahren schon fließend Hindi sprechen, wobei eben die Familie in Kerala lebt, ne? Und keiner in der Familie Hindi spricht. Und dann haben die Eltern natürlich das auch ernst genommen und der Onkel wollte das auch recherchieren, Und dann sind die, dann hat das Kind aber oft, ganz oft Fieber bekommen. Und dann haben die den zum Arzt mitgenommen und der Arzt hat dann gesagt, dass sie das Kind nicht immer nach dieser Geschichte aus der Vergangenheit fragen sollen, weil es das Fieber triggern würde. Und es war auch so, dass das Kind immer auch im Fernsehen nur Programme und Sendungen auf Hindi vorgezogen hat und ja auch bis heute genau fließend Hindi spricht und ja, und erst, glaube ich, man lernt ja auch in Indien in der Schule erst später Hindi und er konnte eben als Kleinkind schon diese Sprache sprechen. Da kommen wieder diese Phänomene von Xenoglossie und ja, mehreren Aspekten zusammen, die auch Dr. Ian Stevenson und Dr. Brian Weiss ja, festgestellt haben in ihren Fällen. Also auch sehr spannend und ja, da es eben auch etwas ist, was in deinem unmittelbaren Umfeld passiert, finde ich das auch so, ja, so nah und so greifbar und glaubwürdig vor allem. Ja, und das Spannende, finde ich, ist, dass ganz viel von diesen heutigen Erfahrungen, die Menschen machen oder auch die Menschen teilen, über Nahtoderfahrungen, also die Forschungen auch, sowohl die Forschung im Bereich der Nahtoderfahrung als auch die Forschung im Bereich der Reinkarnation zeigt für mich nochmal, dass ganz, ganz viel von dem, was in unserer alten indischen Tradition, in unseren alten indischen Wissenssystemen wie den Veden und in den Puranas, in der Bhagavad Gita und so weiter gesagt wird, ja, mittlerweile von ganz vielen Menschen weltweit kulturübergreifend und unabhängig von dieser Tradition auch bestätigt wird. Genau.
Eine Sache, die mich also auch persönlich sehr fasziniert hat, das war im Prinzip ein Satz, den Dr. Brian Weiss in seinem Buch über Catherine, also Messages from the Masters, geschrieben hatte. Und zwar hatte die Catherine in einem ihrer Nachrichten aus den Zwischenwelten von den höheren Seelen, hatte man ihr gesagt, they tell me there are many gods, for God is in each of us. Und das hat mich halt immer sehr an auch an unsere Tradition irgendwie erinnert. Also gerade wenn wir Namaste sagen, sagt man ja, dass wir uns quasi in, also vor dem Gott in jedem von uns verneigen. Das sind halt auch so ein paar Parallelen auch eben zu der indischen Kultur, die ich sehr schön fand. Und ja, das hat mich dann persönlich natürlich auch sehr fasziniert, weil eben auch durch diese Reinkarnationsthema natürlich auch viel von der indischen Kultur damit eingeflossen ist, ohne dass Brian Weiss sich da im Prinzip vorher mit beschäftigt hat. Also das fand ich auch ganz gut. Ja, und eine sehr schöne Message, die ich eigentlich durch Brian Weiss auch gelernt habe oder die sich nochmal richtig verfestigt hat, ist eigentlich, dass ja, das Konzept der Liebe eigentlich das Größte ist, was es gibt. Und auch durch die Past Life Regression Therapie oder auch durch Reinkarnation sollte man eigentlich lernen, dass Hass, dass das einfach nichts bringt, weil Leute, die Hass verspüren oder die gerade gezielt Hass auf eine bestimmte Community haben, die werden oftmals in diese Community wiedergeboren, weil die das erlernen müssen. Das ist ja, also wir sind ja hier, um gewisse Sachen zu lernen und deswegen bringt es letztendlich nichts, jemanden wegen einer bestimmten, ja, wegen bestimmten Traits zu hassen. Weil also Hass, durch den Hass lernt man halt nichts und man muss das in irgendeinem Leben lernen und irgendwann wird man auf die andere Seite kommen und das aus der anderen Sicht auch erlernen müssen. Deswegen ist es eigentlich sinnvoller, wenn wir natürlich alle friedlich miteinander leben würden. Aber ja, vielleicht kommt das ja noch irgendwann. Es bleibt auf jeden Fall spannend.
Ja, das wäre wirklich schön, wenn wir alle in Frieden miteinander leben würden und diese Verbundenheit von Liebe spüren würden. Gerade auch jetzt in der heutigen Zeit, ne, wo so viele Kriege da sind, wo Rassismen vorherrschen. Und ja, es ist wirklich eine sehr schöne Lehre, die wir aus dem Thema Reinkarnation alle ziehen sollten. Und du hast uns noch ein schönes Zitat von Brian Weiss zum Abschluss mitgebracht. wo er genau diese Message der Verbundenheit und Liebe nochmal zusammenfasst. Magst du uns dieses Zitat vorlesen?
An understanding of previous lifetimes teaches us to end all bigotry and prejudice, because we discover that we have been all races, all religions, both sexes, and many nationalities. We have to learn from all sides. We are all the same, and we are all connected by bonds of love.